Ich habe seit mehreren Wochen keinen Alkohol getrunken. Das bedeutet, ich war vollständig nüchtern, als ich den Predigttext und den Predigttitel ausgewählt habe. Ich nehme auch keine bewusstseinsverändernden Medikamente, so dass ich wirklich ganz bei Sinnen war, als ich diesen Titel »Bleib ich mein eigener Papst« ausgesucht habe. Und ich werde euch jetzt sofort insofern erlösen, dass ich euch sage, warum ich diesen Titel gewählt habe. Der gute Martin Luther hat einmal gesagt, ich fürchte mein eigenes Herz mehr als den Papst in Rom und alle seine Kardinäle, denn der größte Papst wohnt in mir selbst. Nochmal, ich fürchte mein eigenes Herz mehr als den Papst in Rom und alle seine Kardinäle, der größte Papst wohnt nämlich in mir selbst. Wohnt in euch auch so ein kleiner Papst? Bei mir wohnt er. Bei mir wohnt er und manchmal meldet er sich. Und dann geht er hin und sagt mir, was alles so schlecht ist an dieser Welt und das, wo ich mich beschweren muss, was nicht gut ist. Also ich habe so einen eigenen Papst in mir, der mir sofort mitteilt, wenn ich unzufrieden sein muss. Ich brauche es gar nicht zu werden. Sondern dieser Papst sagt, Mais, jetzt meckern. Und schon kann ich auch loslegen. Wir wollen heute Morgen über einen Text des Propheten Micha nachdenken. Und der Micha, der kam aus Moreshet und er lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Er war ein Zeitgenosse des Propheten Jesaja. Und als der Micha gelebt hat, ging es im Volk Israel ziemlich übel zu. Also Betrug und Korruption war da wirklich an der Tagesordnung. Reiche Großgrundbesitzer enteigneten arme Bauern und nahmen ihnen damit die Existenzgrundlage. Die Frauen, die vielleicht ledig waren oder zumindest verwitwet waren und Kinder hatten, die wurden aus den Häusern vertrieben, die Kinder wurden als Sklaven verkauft. Und dazu kam noch, dass letzten Endes die Priester das Volk in einer vollkommen falschen Sicherheit wogen und sagten, Leute, alles ist schon gut. Und das prangert jetzt der Micha an und er sagt zum Beispiel, ihr fresst das Fleisch meines eigenen Volkes. Und dann geht's weiter, auch nicht gerade appetitlich. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, dann zerbrecht ihr ihnen auch noch die Knochen. Und Gott sagt jetzt, mit all diesen Menschen, denen da immer wieder Unrecht geschieht, verbinde ich mich. Mit all diesen Menschen, die ständig hier leiden müssen, aufgrund der Tatsache, dass es in diesem Volk so fürchterlich zugeht, verbinde ich mich mit diesen Menschen. Später schreibt der Prophet Jeremia über den Micha. Und anscheinend ist es so gewesen, dass die Worte des Micha durchaus gehört wurden, denn auf die Worte des Micha begründet sich letzten Endes eine Reform, die König Hiskia später angeleiert hat, um letzten Endes diese Zustände in Israel zu verändern und zum Guten zu wenden. Jetzt aber kommen wir zum Predigttext. Er steht in Micha 6, die Verse 1 bis 8. Ich lese uns jetzt nochmal die Verse 1 bis 5. Dankbarkeit ist eine Zier. Hört, was der Herr fordert. Nur zu, klagt mich doch an und lasst die Berge und Hügel Zeugen unseres Rechtsstreites sein. Und nun, ihr Berge und ihr Grundfesten der Erde, hört die Klage des Herrn. Der Herr geht mit Israel ins Gericht und will sich mit Israel auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir zuleide getan und womit habe ich dich gekränkt? Antworte mir. Denn ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Mirjam als Führer gegeben. Mein Volk, denke doch an das Unheil, das Balak, der Moabiterkönig, plante und an das, was Bileam, der Sohn Beors, ihm darauf antwortete. Und erinnere dich daran, wie du den Jordan überquertest, als du von Schittim nach Gilgal gezogen bist, damit du erkennst, was ich dir Gutes getan habe. Gott beginnt jetzt praktisch eine Gerichtsverhandlung mit dem Volk Israel und er ruft dazu, im Prinzip könnte man sagen, die Grundfesten der Erde als Zeugen auf, weil die eben dabei waren, weil die alles miterlebt haben, was das Volk Israel sich untereinander gegenseitig angetan hat. Und das einzig Positive, was hier mitklingt, ist die Tatsache, dass Gott immer noch sagt, mein Volk. Auch wenn ihr euch von mir abgewendet habt, auch wenn ihr ein Leben führt, das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, trotzdem seid ihr immer noch mein Volk. Und jetzt geht Gott sogar so weit, dass Israel Gott anklagen soll. Israel soll die Möglichkeit haben, das zu sagen, was es stört, was es beschwert und wo sie das Gefühl haben, dass Gott einfach zu viel von ihnen verlangt. Aber Gott beginnt zunächst mal damit, dass er Israel erzählt, was er für dieses Volk getan hat. Er erinnert sie an den Auszug aus Ägypten. Er erinnert sie daran, dass sie dann 40 Jahre in der Wüste waren und dass Mose, Aaron und Miriam von Gott als Führer für das Volk mitgegeben wurden, damit sie überhaupt klarkamen. Und er macht deutlich, ich habe mich immer um euch gekümmert, die ganze Zeit habe ich mich um euch, um mein Volk gekümmert. Als Balak, der Moabiterkönig, ankommt und den Bileam dingt, Israel zu verfluchen, macht Gott es so, dass der statt zu verfluchen Israel segnen muss. Eigentlich wäre man geneigt, jetzt zu sagen, liebe Israeliten, euch müsst mir jetzt mal sagen, was ihr alles verbockt habt, wie ihr euch verhalten habt während dieser Jahre der Wüstenwanderung. Israel hatte ja an allem was auszusetzen. Die ganze Zeit war dieses Volk immer nur unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. Ich weiß es besser, ich kann es besser. Gott, du stehst uns im Prinzip im Weg. Und trotzdem, sagt Gott, trotzdem, denkt mal dran, ich habe euch bis nach Israel geführt, bis ins gelobte Land, obwohl ihr euch so verhalten habt. Gott hat Israel ständig Gutes getan, obwohl Israel nur wirklich alles dafür getan hat, um Gott irgendwie zu verärgern oder ihn vielleicht sogar loszuwerden. Und wenn ich das so lese, dann fühle ich mich so ein Stück weit ertappt, weil ich fühle mich deshalb ertappt, weil dieser Papst in mir so durchkommt. Manchmal bin ich mit nichts, was Gott mir schenkt, zufrieden. Ich bin mit nichts einverstanden. Ich finde an allem was auszusetzen. Letzten Endes ist mein Gedanke doch der, dass Gott mir bitteschön das geben soll, was ich meine, dass ich zum Leben brauche, und dann soll es gut sein. Aber das tut er ja nicht immer. Er gibt mir nicht immer das, was ich gerne will. Und manchmal verärgert es mich. Und dann lese ich im Buch Prediger, dass da steht, ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt. Dass jemand isst, trinkt und Freude hat an seiner Arbeit, obwohl sie ihn, solange er lebt, viel Mühe schafft. Denn das ist seine Bestimmung. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und viele Güter gegeben hat und der Mensch diese aus der Hand Gottes annehmen und sich trotz seiner Mühe daran freuen kann, dann ist das ein Geschenk Gottes. Wer dazu in der Lage ist, denkt nicht mehr so oft über die Kürze seines Lebens nach, denn Gott hat ihm Freude in sein Herz gegeben. Steht in Prediger 5, 17 bis 19. Ich glaube, das, was uns hier gesagt wird, bedeutet einfach, sei doch einfach mal dankbar für das alles, was Gott dir gegeben hat. Sei doch einfach dankbar für das, was du hast und nicht für das, was du meinst haben zu müssen. Sei doch mal dankbar für das, was du hast. Natürlich, das bedeutet nicht, als Christ musst du immer mit allem zufrieden sein. Das ist ja nicht der Fall. Und ich darf das Gott auch sagen. Und wenn ich meinetwegen unzufrieden bin mit meiner Wohnsituation, dann kann ich natürlich umziehen. Und wenn mir mein Arbeitsplatz nicht gefällt oder passt, kann ich den natürlich wechseln. Und wenn ich grundsätzlich nach Kitzbühel in Urlaub fahre und sage, ach, ich möchte mal was anderes als Berge sehen, dann kann ich natürlich auch sagen, Herr, ich würde gerne mal in die Karibik fliegen, hilf mir doch, dass ich da ein schönes Reiseziel finde. Natürlich ist das möglich. Ich muss nicht mit allem zufrieden sein. Aber es geht hier um eine, ich nenne es mal, dankbare Grundzufriedenheit in meinem Leben für das, was ich habe. Verspüre ich diese dankbare Grundzufriedenheit in meinem Leben? Oder bin ich letzten Endes mit allem, wenn ich es genau nehme, nicht wirklich zufrieden? Und wenn ich diese dankbare Grundzufriedenheit nicht habe, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich gerade über dieses Thema einfach mit Gott mal ins Gespräch komme und mich mit dem austausche. Ihm auf der einen Seite sage, warum ich unzufrieden bin, auf der anderen Seite mir aber auch von ihm sagen lasse, wie er sich mein Leben so ansieht. Du bist heute Morgen hier in einem Gottesdienst. Und das bedeutet zunächst mal, dass dein Gesundheitszustand so gut ist, dass du auf jeden Fall hierher kommen konntest, um an diesem Gottesdienst dabei zu sein. Das heißt, du hast anscheinend zumindest so eine grundsätzlichen Stand an Gesundheit, trotz der Medikamente, die du nehmen musst. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist ein ganz großes Privileg, dass du überhaupt hier sein kannst, weil es gibt eben auch Leute, und Sabine hat eben dafür gebetet, die vielleicht gerne heute Morgen hier wären, deren Gesundheit das aber nicht mehr zulässt. Und darüber hinaus gibt es Menschen, die wagen es vielleicht nicht, weil sie wegen ihres Christseins verfolgt werden, heute Morgen in den Gottesdienst zu gehen. Bei uns sieht es anders aus. Wir können alle hier sitzen. Du hast auch heute Nacht, zumindest seht ihr nicht so aus, als ob ihr gekämpft hättet. Ihr hattet heute Nacht ein Dach über dem Kopf. Ihr habt Nahrungsmittel, womit ihr euren Hunger und Durst stillen könnt. Ihr seid bekleidet. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber andere haben ein viel größeres Dach über dem Kopf als ich. Und die sind viel teurer bekleidet als ich. Die haben viel teurere Klamotten als ich. Und es ist gut möglich, dass du recht hast. Also ich habe noch keine Gemeinde kennengelernt, wo so viele, nicht Großgrundbesitzer, aber so viele Hausbesitzer sind wie hier in Erringshausen. Manche haben ja sogar mehrere Immobilien. Also in Dortmund in der Gemeinde hatte niemand ein eigenes Haus. Die haben alle zur Miete gelebt und hier gibt es Leute, die haben richtig viel Häuser. Und damit es für euch nicht so dramatisch ist, rede ich jetzt einfach von mir, dann könnt ihr euch beruhigt zurücklegen. Viele von euch sind Hausbesitzer. Ich habe kein Haus. Aber ich habe heute Nacht auch im warmen Bettchen gelegen mit dem Dach über dem Kopf. Ich habe also eine gute Wohnmöglichkeit. Es gibt Menschen von euch, die können sich viel teurere Kleidung kaufen, als ich mir das leisten kann. Aber wie ihr seht, ich bin auch angezogen. Meine Jeans sind zwar von C&A und nicht von Brax oder sonst was, aber die bedecken meine Beine, punktum, reicht. Manche von euch können sich es vielleicht leisten, dreimal die Woche Schnitzel und Steak zu essen. Ich kann mir das nicht leisten, das wäre zu teuer. Aber wie ihr unschwer erkennen könnt, an Untergewicht leide ich nur wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Also werde ich ja auch irgendwie satt. Was will ich damit sagen? Der Papst in mir, in meinem Leben, hat eigentlich überhaupt keinen großen Grund zu meckern. Weil alles das, was erstmal lebensnotwendig für mich ist, oft im Überfluss da ist. Ich habe alles das, was ich brauche, was wichtig ist für mein Leben. Und darum gibt es überhaupt keinen Grund, undankbar zu sein, sondern einfach erstmal dankbar zu sein dafür, dass es so ist, wie es ist. Ich habe bei der Vorbereitung so gedacht, jetzt während ich diese Zeilen schreibe, sitzen da irgendwo irgendwelche Menschen in Schützengräben in der Ukraine und werden beschossen oder beschießen sich gegenseitig. Und wenn die heute Nacht schlafen, liegen die irgendwo in einem Dreckloch und ich liege in meinem warmen Bettchen. Also wenn ich mich beschwere, ist das ein Jammern auf extrem hohem Niveau. Mir geht's nämlich gut. Und darum glaube ich, ist ein Punkt, dass wir als Menschen, einfach als Christen, aber vor allen Dingen erkennen, wie gnädig und wie gut dieser Gott zu uns ist, dass es uns so gut geht, wie es uns geht. Und wenn ich euch jetzt sage, wenn ihr nachher nach Hause geht, dann denkt mal in Ruhe darüber nach, wie gut es euch geht, dann bin ich überzeugt, nach dem Mittagessen ist der Gedanke weg. Und deswegen machen wir das jetzt. Wir machen jetzt einen kurzen Break oder man sagt auch eine kurze Unterbrechung. Und dann hat jeder mal für sich Zeit, so ein paar Minuten darüber nachzudenken, wie gut es ihm eigentlich doch geht. Und wenn du das gemacht hast, danach kannst du Gott auch nochmal sagen, was er dir alles verweigert. Aber bis dahin, denk erstmal drüber jetzt nach, wie gut es dir eigentlich doch geht. Wir machen jetzt einen kurzen Break, eine kurze Unterbrechung. Habt ihr Grund, Gott dankbar zu sein? Also ich auf jeden Fall. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal das und sagen das Gott auch. Also meckern geht ja schnell, aber jetzt machen wir eine Gebetsgemeinschaft und danach geht es in der Predigt weiter. Aber wir machen jetzt eine Gebetsgemeinschaft und danken Gott dafür, wie gut es uns geht. Ich schließe diese Gebetszeit ab. Lasst uns jetzt beten miteinander. Ich möchte danken, Herr Jesus, dass du mich so reichlich versorgst, dass es mir so gut gehen kann. Ich will dir danken für meine Familie, danken, dass du mit uns als Familie bist und dass du bei uns bist und für uns da bist und dass du uns immer wieder neu erleben lässt, wie du uns segnest, wie du uns gut tust. Lass mich das nicht vergessen, Herr. Amen. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Ich lese uns den zweiten Teil des Textes aus Micha 6, die Verse 6 bis 8. Wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Opfer von einjährigen Kälbern darbringen? Hat der Herr Gefallen daran, wenn ich ihm 1000 Widder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen, meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Wie soll ich Jahwe begegnen? Der Micha lässt jetzt hier an dieser Stelle einen Sprecher auftreten, der im Auftrag des Volkes Israel reden soll, sich verteidigen soll. Das Miteinander der Bevölkerung, das religiöse Leben, alles das liegt ziemlich brach in Israel. Und es ist ganz klar, es werden enorme Anstrengungen notwendig sein, um diese Schuld vor Gott irgendwie gut machen zu können. Und dann wird jetzt drüber nachgedacht, wie das sein könnte. Es könnte ein Brandopfer eines einjährigen Kalbes sein. Das Brandopfer ist ein Ganzopfer. Also beim Friedensopfer oder beim Dankopfer, da war das so, da wurde ein Großteil des Tieres, des Opfertieres verbrannt. Ein Teil bekam der Priester, ein anderer Teil der geopfert hat. So hat jeder was von gehabt. Beim Ganzopfer wird das ganze Opfer verbrannt. Oder, das hatte ja der König Salomo gemacht, der hatte 1000 Widder geopfert. Und da stellt jetzt dieser Sprecher auch die Frage, sollen wir denn 1000 Widder opfern oder kostbarstes Öl, Salböl auf dem Altar verbrennen? Und einer kommt sogar auf den Gedanken zu sagen, soll ich meinen Erstgeborenen für meine Schuld opfern? Gott hatte im mosaischen Gesetz ja deutlich gesagt, deinen ersten Sohn sollst du mir geben, in 2. Mose 22, aber das war auch klar, der durfte auf gar keinen Fall geopfert werden. Menschenopfer lehnt die Bibel grundsätzlich ab. Aber dann spricht praktisch Gott noch einmal und sagt, Israel, du weißt doch eigentlich schon längst, was du tun musst. Du bist doch schon lange informiert, du bist schon informiert seit dem Abraham. Ich lese uns aus 1. Mose 18 einen Vers. 1. Mose 18, Vers 19. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Das Erste, zu dem die Bibel dann auffordert, tu das, was Gott gefällt. Es geht nicht darum, immer das zu tun, was Menschen gefällt, sondern mach bitte das, was Gott gefällt und mach's konsequent. Das Zweite, was hier steht, heißt praktisch Liebe zur Treue, müsste man es übersetzen, also eine unverstellte und ehrliche Liebe den Mitmenschen gegenüber. Dazu fordert Gott auf. Und wenn man jetzt zum Beispiel in die Bibel schaut, dann könnte man sagen, die Ruth, wie die mit ihrer Schwiegermutter, der Naomi, umgeht, das ist etwas, wo man sagt, jawohl, so sieht diese Treue einfach aus. Das hebräische Wort, was da eigentlich steht, das meint Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität, zur Seite stehen, alles das steht dafür. Und schließlich, dass ihr demütig vor Gott euer Leben führt, so übersetzt es der Luther. Man könnte da auch sagen, ein aufmerksames Mitgehen mit Gott. Bereit sein, das zu tun, was Gott will. Auf Deutsch, sei bereit, Gott auch gehorsam zu sein. Und dieser Dreiklang von Recht, Güte und auch von Nachfolge, der ist nicht als Opfer zu verstehen, sondern im Prinzip ist das ein Stück weit ein Gebet. Das schreibt zum Beispiel auch Jesaja, der schreibt, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit. Und das bedeutet, ich muss mich praktisch in jeder Situation neu dafür entscheiden zu sagen, ich will das tun, was in Gottes Augen richtig ist. Chris, tun wir kurz. Danke. Ja, sonst fliegen euch die Ohren weg, das ist nicht so schön. Deswegen, danke Chris. Ich muss mich immer wieder neu dafür entscheiden, meinen Nächsten auch wirklich lieben zu wollen. Und ich muss mich dafür entscheiden, zu tun, was Gottes Wort entspricht. Und das ist etwas, das fordert uns natürlich raus. Es liegt nicht in jeder Situation klar auf der Hand, was richtig ist. Und Gott und den Herrn Jesus zu lieben, das ist eins, aber meinen Mitmenschen zu lieben, da muss ich mich manchmal ganz schön bemühen, dass ich das auch tue. Und auch wenn ich als Christ grundsätzlich das Bestreben habe zu sagen, ich will mich mit meinem Leben am Wort Gottes orientieren, kann es ja durchaus Stellen geben, wo ich sage, ui, das passt mir aber jetzt überhaupt nicht in Kram. Und dann will ich es vielleicht auch gar nicht machen. Und ich glaube, das, was Gott sich von uns wünscht, ist einfach ein Stück weit eine neue Lebenseinstellung. Und ich glaube, dass das alles, das Rechte tun, den Nächsten lieben und mich am Wort Gottes orientieren, alles irgendwie ein Stück weit zusammengehört. Ja? Wenn ich zum Beispiel meinem Nächsten Unrecht tue, dann tue ich nicht das, was Gott gefällt, dem Nächsten ist Unrecht geschehen und dem Willen Gottes entspricht das auch nicht. Also kann es gar nicht sein. Und hier kommt einfach immer wieder mein Wille zum Ausdruck. Will ich das Richtige tun, auch in den Augen Gottes? Will ich das überhaupt? Und ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist hier die Nächstenliebe. Das Richtige zu tun, wird uns an vielen Stellen relativ einfach fallen. Und mich am Wort Gottes orientieren, das wird mir an vielen Stellen in meinem Leben recht gut gelingen. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich soll meinen Nächsten lieben, da wird es richtig kompliziert. Da wird es richtig kompliziert. Stell dir mal vor, dir hat jemand Unrecht getan. Du fühlst dich verletzt. Du bist enttäuscht. Wie auch immer. Wie gehst du jetzt mit diesem Menschen um? Also zunächst mal machst du ihm natürlich durch dein Verhalten ganz deutlich, dass du mit seinem Verhalten überhaupt nicht einverstanden bist. Und das zeigst du ihm. Vielleicht ignorierst du ihn, vielleicht gehst du ihm aus dem Weg. Du lässt ihm auf jeden Fall spüren, dass er merkt, uiuiui, hier ist was nicht in Ordnung. Und dann muss viel Zeit ins Land gehen. Und wenn er dann irgendwann kommt und sagt, du, es tut mir leid, was ich dir vielleicht getan habe. Wenn du wirklich gut gelaunt bist und ein Anflug von Großmut über dich kommt, dann vergibst du ihm auch, dann verzeihst du ihm auch. Aber natürlich, sobald er wieder was Ähnliches macht, erinnerst du dich natürlich sofort wieder daran und weißt, ah, was für ein Bösewicht. Kennst du das? Also ich kenne das aus meinem Leben. Ich kann mich so verhalten. Ich weiß genau, wie ich mich verhalten muss, damit jemand merkt, der ist mir auf die Füße getreten. Und wenn der Herr wenig Gnade hat und mein Dickkopf siegt, dann zeige ich es ihm auch. Und der einzige Grund, warum ich das so freimütig bei euch erzähle, ist der, weil ich genau weiß, euch geht es ganz genauso. Ihr könnt das alle miteinander auch. Ihr wisst genau, wie ihr euch verhalten müsst, wenn ihr einem zeigen wollt, du bist an mir schuldig geworden. Der große Haken bei der Kiste ist jetzt der. Ich darf doch nicht denken, dass ich eine intakte Beziehung zu Gott habe, wenn ich gleichzeitig meinem Mitmenschen, wo Gott mich auffordert, ihn zu lieben, böse begegne. Wenn deine Beziehung zum Nächsten gestört ist, wenn deine Beziehung zum Mitmenschen nicht intakt ist, dann stimmt auch deine Beziehung zu Gott nicht. Das ist ganz automatisch so. Du darfst nicht denken, dass deine Gottesbeziehung ja wunderbar doll ist und du ein ganz frommer Hecht bist, wenn du gleichzeitig Streit mit jemand anderem hast. Und gerade wenn es auch in der Gemeinde ist. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das schließt sich gegenseitig aus. Nicht, weil ich das sage, was ich sage, könnt ihr vergessen. Aber das Wort Gottes sagt das so. Das funktioniert nicht. Und wenn du mit einem Mitmenschen in Streit lebst, vielleicht schon längere Zeit, dann bitte Gott doch einfach mal darum, dass der dir hilft, diesem Menschen von Herzen zu vergeben. Nicht nur auf einmal wieder freundlich sein, darum geht es nicht, es geht ums Herz. Mich freundlich benehmen, das kann ich immer, wenn es sein muss. Es geht darum, dass mein Herz verändert wird. Es gibt Menschen, mit denen ich persönlich ein echtes Problem habe. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es vollkommen dumm ist, wenn ich hingehe und sage, Herr, verändere doch bitte diese Menschen, dass die vernünftig mit mir umgehen. Aber ich habe angefangen dafür zu beten, Herr, hilf mir, dass mein Wesen verändert wird, dass ich denen von Herzen vergeben kann, dass ich nicht mehr böse sein muss, dass ich Frieden habe. Und seitdem ich das mache, kann ich Menschen mit ganz anderen Augen sehen und brauche über manche Menschen gar nicht mehr böse zu sein, weil Gott immer mehr mein Wesen verändert. Und der Vorteil davon ist der, das macht mir das Leben leichter. Mein Leben gewinnt dadurch an Qualität. Wenn andere weiter gastlich zu mir sind, dann mag das so sein. Aber mein Leben wird dadurch in der Qualität nicht gemindert, sondern ich weiß, ich bin von diesem Gott geliebt. Und dieser Gott verändert mein Wesen, sodass ich gar nicht mehr böse sein muss. Und das hat schon dazu geführt, dass ich Menschen freundlich begegnen konnte, die sich mir gegenüber sehr unfreundlich verhalten haben. Das Entscheidende ist die Wesensveränderung. Und ich sage es nochmal, der Vorteil, wenn Gott dein Wesen verändert, liegt nicht bei anderen, der liegt bei dir. Weil du dann plötzlich aufatmen kannst, weil du dann sagen kannst, ich muss jetzt nicht mehr als nur an diese Person denken und mich ärgern, sondern ich kann sagen, ich kann an diese Person denken, ohne dass ich mich ärgere, und ich kann Gott bitten, sie zu segnen. Dadurch gewinnt dein Leben unglaublich an Qualität. Und dann kannst du an vielen Stellen, mein Vater hat immer gesagt, was stört die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr schabt, gesagt. Auf Deutsch gesagt, wenn dir jemand Unrecht tut, dann musst du nicht mehr sofort lospoltern, kannst auch sagen, weißt du was, bitte, das betrifft mich jetzt gar nicht, das lasse ich jetzt gar nicht so weit an mich ran. Und das tut so gut. Das tut so gut. Das heißt nicht, dass dir alles egal ist, aber es bedeutet, dass dieser Gott mein Herz verändert. Und wenn mein Herz verändert ist, kann ich anders mit anderen Menschen umgehen. Lass dir Mut machen, nicht dafür zu beten, dass andere Menschen sich dir gegenüber verändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist manchmal recht gering. Aber bete dafür, dass Gott dein Herz verändert. Und dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Dadurch wird nicht alles schön, dadurch wird dir manches immer noch wehtun. Aber trotzdem, es tut dir gut, weil deine Seele Frieden hat. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Und irgendwann müssen wir alle, wie wir hier stehen und sitzen, uns vor Gott verantworten. Und es ist gut, wenn wir dann sagen könnten, Herr, was mich betrifft, hatte ich mit den Menschen in meinem Umfeld Frieden. Es war nicht alles doll, was ich gemacht habe, aber ich habe nach Möglichkeit nach Frieden gestrebt. Das tut dir gut, glaub's mir. Und natürlich fordert uns das, was Gott uns hier auffordert, an vielen Stellen sehr heraus. Und manchmal wird es so sein, dass unser Wille gar nicht ausreicht, um diese Veränderungen in unserem Leben zu bewirken, die Gott sich eigentlich hier von uns wünscht. Es geht ja hier schließlich am Ende des Tages um eine echte Wesensveränderung. Und Wesensveränderung können wir nicht selbst herstellen, sondern die können wir uns nur schenken lassen. Aber Gott kann das. Und das Wichtige ist, Gott will das auch. Gott will dein Wesen verändern, damit dir es immer besser geht. Und darum bitte Gott einfach dann da auch um Hilfe, dass Gott dir das einfach schenkt. Und eins ist nur auch sicher, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, egal welcher das ist, dann sorgt er selbst auch dafür, dass wir in der Lage sind, diesen Auftrag auszuführen. Das macht er immer. Gott stellt uns nicht vor einen Auftrag und sagt, sieh mal zu, sondern wenn wir von ihm beauftragt werden, dann ist er auch der, der dafür sorgt, dass wir in der Lage sind, diesem Auftrag gerecht zu werden. Ich will versuchen, noch ganz kurz zusammenzufassen. Sei dankbar und zufrieden zunächst mal mit dem, was Gott dir einfach alles auch schenkt. Wir haben eben dafür gebetet und vielleicht fallen dir auch noch andere Dinge ein, für die du dankbar bist. Und entscheide dich für das, was richtig ist. Richtig nicht nur in den Augen von Menschen, vor allen Dingen richtig in den Augen Gottes. Und soweit es an dir ist, lebe mit deinen Mitmenschen liebevoll und freundlich. Bemühe dich darum, dass du einen guten Umgang hast mit deinen Mitmenschen und orientiere dich in deinem Handeln an Gott und lebe mit ihm und für ihn. Und wenn du das tust, dann wird der Papst in dir immer weiter still werden und sich nicht mehr melden. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns alle miteinander kennst, jeden Einzelnen. Und wir alle dürfen wissen, dass wir von dir unsagbar geliebt sind. Und darum willst du auch uns und unser Wesen immer weiter verändern, dass wir dir immer ähnlicher werden, auch mit unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir diese Wesensveränderung durch dich wirklich zulassen, sodass wir immer mehr dahin geführt werden, dass wir dir, Herr Jesus, ähnlicher werden und dass wir dir, dem Vater, durch unser Leben die Ehre geben. Bitte hilf du uns dazu. Wir brauchen dich dabei. Amen. Wir sind jetzt schon bei den Bekanntmachungen angekommen und ich möchte euch gerne ganz kurz noch ein paar Bilder zeigen von dem Projekt Horizont erweiternd der Evangelischen Gesellschaft. Einen Moment, sie kommt gleich. Jawohl, da ist es. Die Evangelische Gesellschaft, so könnt ihr, glaube ich, alle sehen, hat ja angefangen umzubauen. Hier seht ihr ein Bild vom Umbau von 2023 und das Einzige, was damals neu war, war dieses Gebäude hier. Das ist eine Holzhütte, eine Blockhütte sozusagen, die wird zu Schulungszwecken für Schulklassen beziehungsweise auch für Gemeindegruppen einfach genutzt. Alles andere ist schon relativ alt, jetzt abgesehen von der Hans-Mohr-Halle, die noch nicht ganz so alt ist. Was den Umbau insgesamt betrifft, das, was hier grün eingekreist ist, die Sanierung des Bettenkarrees und die Aufstockung mit dem Sinnenpark bzw. auch der Bau der Technikzentrale, das ist schon alles passiert, das ist schon umgebaut und es gibt noch zwei Dinge, die noch umgebaut werden. Das ist einmal hier der Neubau der Küche bzw. hier im Foyer werden auch noch einige Änderungen vorgenommen werden. Aber das grün eingerahmte ist mittlerweile schon umgebaut. Hier sehen wir ein Bild von der Grundsteinlegung. Da sind auch durchaus einige Honoren mit dabei. Auf der einen Seite hier der Florian Henn, da ist der Herr Bender, das ist der Herr Müller, das ist der Gerd Uhlenberg und hier sind der Klaus Schmidt und der Jürgen Schmidt von der Evangelischen Gesellschaft. Was am Haus erneuert wird, ist unter anderem die Fassade. Man kann das jetzt nicht so deutlich sehen durch das Gerüst. Es gibt aber noch kein Bild mit ohne Gerüst. Deswegen, die Fassade wird erneuert. Das Dach wird begrünt. Das fängt wohl auch schon gewaltig an zu wachsen. Warum wird das Dach begrünt? Ich vermute aus ökologischen Gründen. Es hat mir niemand mitgeteilt, aber Tatsache ist, die EG hat nachher ein grünes Dach auf jeden Fall. Und das ist gewiss ökologisch abbaubar. Auf den Sinnenparkbereich, da kommt dieser Sinnenpark, Sinnenpark, sagt euch das eigentlich was? Also Sinnenpark ist eine Ausstellung über das Leben Jesu, die dauerhaft dort drin stattfinden soll. Das ist letztes Jahr in Laufdorf gewesen. Da waren einige aus Niederlemp dabei, die waren sehr, sehr angetan davon. Also es kommt auch hier eine Stromversorgung mit auf das Dach. Und jetzt hier von der Planung zur Wirklichkeit. Hier, das ist die Aussicht, wie die Planer damals geplant haben, dass es mal aussehen soll. Da ist eine Person weiß und weiß, die sind logischerweise nicht reale Personen. Aber hier auf der rechten Seite kann man jetzt sehen, so sieht es jetzt in Rade vom Wald aus. Das Einzige, was noch anders würde, ist wahrscheinlich, dass der Boden mittlerweile geputzt wurde. Aber das ist der jetzige Blick auf den Flurbereich in Rade vom Wald. Dann gibt es eine Gebetslounge, einen Raum einfach, wo Menschen die Möglichkeit haben, zur Stille zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Das wird kein Gruppenraum sein, sondern einfach ein Raum zum Beten und zum Stille werden. Wenn ihr durch die Fenster schaut, sieht das alles noch ziemlich aus wie Kraut und Rüben und das ist mittlerweile aber auch schon eingeebnet und wird bearbeitet. Das ist ein Bild von dem Gruppenraum. Während der Refocus-Tour war unsere Gruppe in diesem Gruppenraum und das war ein ganz dunkles Loch. Also da hinten die Fenster zum Beispiel hier, die gab es noch nicht. Diese Fenster waren nur zwei Fenster auf halber Höhe. Jetzt ist hier durchgängig hell. Also einfach die Raumqualität ist um ein Vielfaches besser geworden. Es sieht einfach jetzt richtig gut aus. Neue, schöne, helle Räume. So sehen insgesamt die Räumlichkeiten aus. Was hierbei ganz interessant ist, ihr könnt das hier sehen, hier ist die Wandfarbe grün über diesem Bett und demzufolge über dem grünen Bett gehört der Person mit dem grünen Bett auch diese Fächer, wo man seine Sachen ablegen kann. So. Auf dem nächsten, was auch noch neu ist, das gab es vorher nicht, und zwar hier in diesem Bereich ist eine neue Dusche und ein WC, beides sogar abschließbar, man soll es nicht glauben. Hier vorne ist sogar noch ein Waschbecken dabei, also können sich theoretisch 3 Mann gleichzeitig fertig machen, was bei einer Gruppenstärke von 6 Mann in einem Zimmer vielleicht auch notwendig sein kann. Und jetzt noch ein letztes Bild von einem neuen Zimmer. Man sieht hier zum Beispiel, hier ist die Wandfarbe blau und demzufolge gehört dieses blaue Schubfach zu diesem Bett. Das graue Schubfach gehört zu diesem Bett. Ebenso auf der anderen Seite auch dann die blauen und grauen Wandelemente. Ja, das einfach nur mal als Information für euch, dass ihr wisst, wie es jetzt heutigen Tages in Rade vom Wald aussieht.